Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit
Julius Stucke.
Und mit mir. Ich bin Christine Wattin.
Und wir sitzen in einem Studio. Das sagt man so dahin, aber ich finde das so schön, dass wir wieder in einem Studio sitzen.
Wir waren so viel unterwegs und auch für diese Folge waren wir auch schon wieder unterwegs. Das heißt, Julius und ich und auch Kai zwischendurch waren gezwungen, uns ordentlich anzuziehen, nett auszusehen, Haare zu kämmen und einen guten Eindruck zu machen und hinterher auch mit Hörerinnen und Hörern von Lakonisch Elegant zu sprechen, was sehr nett war.
Absolut. Und wir mussten dazu ja auch irgendwie uns von unserem Wohnzimmerstudio wegbewegen auf die andere Seite des Funkhauses, wo der Raum war, wo wir das dann gemacht haben mit Gästen.
Genau, diesmal nämlich waren wir beim Funkhausfest 30 Jahre Deutschlandradio und das hat inbegriffen ein kleines Podcast-Festival mit Podcasts aus dem Hause Deutschlandradio, die ihr natürlich auch alle mal hören könnt, wie ab 21 oder Achtsam. Und abends gab es noch ein großes Live-Hörspiel und davor waren wir auch so vor, weiß ich nicht, 50, 60, 70 1000 Leuten.
Mindestens.
Und haben was unter der Überschrift, die ihr von diesem Podcast schon kennt, darf es ein bisschen Debatte mehr sein, gesprochen mit einem sogenannten Überraschungsgast, der für euch nicht mehr überraschend ist, aber ich sag's jetzt trotzdem nicht, das hört ihr gleich alles. Aber ich meine, es war eh gut, Julius, dass du überhaupt dabei warst, weil ich dachte ehrlich gesagt schon, dass du aussteigst aus Lakonisch Elegant, weil du hast ja jetzt einen eigenen Podcast, der heißt Zufälle gibt's.
Genau, das ist richtig. Ich würde das aber natürlich nicht so breite brustmäßig verkaufen, weil ich da auch eher, haha, zufällig gelandet bin. aber so ist es gewesen. Man, irgendwann beginnt so ein Projekt. Die Frage ist, hast du nicht Lust? Zufälle gibt's. Wir beschäftigen uns mit Zufällen, denken darüber nach. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel ausprobiert und experimentiert und ich war dann sehr glücklich, dass ich da zufällig gelandet bin. Und ein paar Zufallsgeschichten hören wir uns da drin an und ja, denken darüber nach, was das eventuell in unserem Leben machen kann oder auch nicht.
Aber es kommen Leute zu euch, die ihre Geschichten unter der Überschrift Zufall euch quasi angetragen haben und davon erzählen und dann am Ende gibt es ein großes Wow, das hätte, ist ein krasser Zufall, der ein Leben verändert hat.
Also wir haben Leute, die die Reporterinnen und Reportern ihre Geschichten erzählt haben und die kommen dann sozusagen mit den Geschichten ins Studio. Und es sind nicht so eine Hollywood-Wow-Geschichten, weil man aus denen, haben wir dann festgestellt, doch relativ wenig lernen kann. Da kann man kurz einen tollen Hollywood-Wow-Satz sagen. Ist ganz, ganz krasse Geschichte. Aber wir wollten irgendwie ja mehr so diesem Zufall näher kommen, dahingehend, dass man sich fragt, ja, was ist denn so meine Einstellung eigentlich zum Leben? Will ich immer alles planen? Will ich wissen, wo es hinläuft? Bin ich offen dafür, dass halt auch irgendwas passiert und ich schaue mal, was ich damit mache? Und dafür sind irgendwie so ein bisschen alltagsnähere Geschichten dann doch ganz gut. Und die gehen natürlich um klassische Geschichten wie Arbeit, Liebe, aber auch um so schwierige Fragen wie, welche Haltung habe ich zu so Dingen wie dem Nahostkonflikt sogar und was hat meine Herkunft damit zu tun und wie zufällig ist eigentlich meine Herkunft so. Genau, das sind so grob gesagt die Dinge, über die wir nachgedacht haben. In der fünften Folge haben wir dann gesagt, wir sammeln jetzt mal ein paar ganz verrückte Geschichten, die man eigentlich nicht glauben möchte.
Ich möchte ja sofort gerne nach diesen verrückten Geschichten fragen und eigentlich, dass du mir die erzählst, aber vielleicht machen wir das jetzt nicht in diesem Podcast, in Lakonisch Elegant, sondern das kannst du mir gleich auf dem Flur erzählen. Oder wir hören alle gemeinsam, ihr Hörerinnen und Hörer, einfach mal rein in Zufälle gibt's, der neue Podcast vom Deutschlandfunk, gehostet von Lakonisch Elegant Julius Stucke und zu finden überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Das war richtig, wir müssen jetzt sowas machen wie diese privaten Podcaster. Werbung Ende. Genau, aber es war eine gute Werbung. Es war auch interessant, glaube ich.
Das hoffe ich.
Wollen wir jetzt einfach mal rüberschalten? Kann man so rüberschalten in die Vergangenheit, in unsere eigene Live-Aufnahme beim Funkhausfest zu unserem großen Thema? Darf es noch ein bisschen Debatte mehr sein? Kleiner, lakonisch eleganter Rückblick.
Darf es noch ein bisschen, so eine schöne Thekenfrage, also so Fleischthekenfrage, so Wursttekenfrage eigentlich so, ne? Ja. Darf es noch ein bisschen mehr sein?
Hier hört ihr gleich zu Beginn, wie wir versuchen, mit dem Publikum uns auf eine Ansprechregel zu einigen. Naja, und dann hört ihr den Rest. Viel Spaß dabei. Jetzt mal klatschen mal alle, die mit dem Duo einverstanden wären. Dann gibt es wahrscheinlich noch Menschen, die wollen, dass wir sie auf keinen Fall ansprechen und die jetzt schon überlegen, wie komme ich dann aus dieser Nummer wieder raus. Aber da werden wir das dann ganz.
Die können dann einfach lösen. In der Situation den Arm heben. Das hört keiner, der nachher die Aufzeichnung hört. Und wir wissen aber, ja, das soll jetzt vielleicht nicht sein.
Genau.
Überspielen das dann so ein bisschen.
So, enthülle unseren Überraschungsgast.
Ja, genau. Unser Überraschungsgast ist jetzt auch sowieso gleich hier oben. Unser Überraschungsgast ist Gilda Sahebi, die, wenn ihr oder sie ab und zu mal lakonisch elegant hört oder Deutschlandfunk Kultur hört, sicher auch schon kennt, weil sie zu vielen aktuellen Themen einfach spannende Dinge zu sagen hat und zu erzählen hat. Ganz viel in den letzten Jahren zur Situation im Iran zu sagen hatte und sich damit viel beschäftigt hat. Aber als Journalistin, ausgebildete Medizinerin und diskussionsfreudiger Mensch viel zu hören und immer eine gute Stimme.
Gilda Sahebi, komm zu uns. Schön, dass du da bist. Sehr schön.
Haben wir was vergessen?
Wir haben zum Beispiel vergessen, dass das aktuelle Buch, mit dem gerade Gilda auch auf Lesereise ist, Wie wir uns Rassismus beibringen, heißt eine Analyse deutscher Debatten. So ein Zufall, dass da auch schon wieder das Debattenwort drin steckt. Du kommst ja gerade von dieser Lesereise, du bist aber zum Beispiel ja auch, vielleicht bist du manchen Menschen hier auch im Raum bekannt, weil du inzwischen auch in Talkshows wie der von Markus Lanz sitzt oder bei Mioska schon zu Gast warst. Und deswegen dachten wir, dass wir gleich, bevor wir ein kleines Debattenspiel hier mit dem Publikum machen, gerne mal von dir wissen wollen würden, was eine gute öffentliche Debatte für dich ausmacht. Also es gibt ja immer die Frage, ist eine Talkshow dann wirklich hilfreich für Dinge? Aber du bist nun mal jetzt auch Gast und zeigst dich da auch. Was würdest du sagen, wann kann so eine Debatte, so eine Fragestellung in der Öffentlichkeit, auch im Fernsehen, wirklich sinnvoll sein? Was braucht es dafür für Zutaten? Außer natürlich gute Gäste, wie dich zum Beispiel, vielleicht einen okayen Moderator.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr da seid und sie und dass ich da bin. Also eine gute Debatte braucht, glaube ich, zwei wichtige Zutaten. Einmal, und die haben die meisten Debatten nicht, muss ich gleich dazu sagen, zuhören und nicht überzeugen wollen und nicht recht haben wollen. Also drei Sachen eigentlich. Und das erfüllen die meisten Debatten bei uns, finde ich, nicht. Und gerade in Talkshows nicht. Ich überlege mir tatsächlich schon, gut, bringt es was, irgendwie dorthin zu gehen oder nicht. Ich hatte eine Talkshow aus der Hölle, ich sage nicht, welche es war. Und da ist tatsächlich richtig schief gegangen, weil die hatten mich eingeladen und dann habe ich die Gästeliste gesehen und dann habe ich denen geschrieben, das wird nicht gut. Und dann war es auch nicht gut. Und dann mir wurde dann gesagt, der und der Gast ist ja auch links. Ich so, okay, was heißt das denn? Also so wird gedacht, muss man sich mal überlegen. Es wird gedacht nach links und rechts. Also es wird eingeteilt und so ist anscheinend eine gute Debatte und ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Und dann haben die sich bei mir entschuldigt danach.
Ah.
Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht gesagt, I told you so, weil da halte ich mich zurück. Das finde ich ganz schlimm, wenn man sowas sagt. Aber ich habe denen dann Screenshots von Instagram-Nachrichten geschickt, anonyme, also nicht mit Namen natürlich, weil die Sachen, die bei diesen Talkshows mal ankommen, sind immer die negativen. So das fällt euch ein, öffentlich-rechtlich, und ich kriege halt privat immer sehr tolle Nachrichten und ich habe die denen geschickt, um zu gucken, guckt mal, Menschen wollen eine differenzierte Debatte. Die wollen, dass man mal zuhört und dass man mal anders spricht. Und dann habe ich denen so ein paar Namen als Vorschläge geschickt. Und mit einem der Gäste, der anscheinend auch links war, habe ich dann nach der Sendung auch gesprochen. Und er so, ja, aber Sie sind selber schuld, wenn Sie nicht die ganze Zeit irgendwie Ihren Standpunkt klar machen. Ich so, der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, und ich sage den Namen nicht, ich will nicht recht haben. Ich will einfach nur wirklich sprechen. Und das war für den völlig, hat er nicht verstanden.
Ihr müsst mich bremsen, aber es ist so eine Krankheit, immer sofort eine Frage, so eine Warum-Frage haben zu wollen. Also wenn das in falsche Richtung bringt, dann sagt Bescheid. Aber was wäre denn deine Erklärung dafür, wenn zumindest ein Teil, wir fragen es gleich, würde ich sagen, auch nochmal, des Publikums das auch nicht möchte, vielleicht auch andere Gäste ja widerspiegeln, wie es dir da gegangen ist und es dann diesen Teil gibt, der recht haben möchte. Warum bleibt es dann immer bei diesem Teil? Also warum läuft das? Es ist ja jetzt auch nicht so, seit 2, 3 Sendungen gibt es Talkshows, sondern das ist ja so ein relativ immer weiterlaufendes Geschäft. Warum mit schlauen Menschen? Warum wird das immer so weitergemacht?
Ich glaube, weil eine falsche Erzählung darunter liegt, dass Menschen Drama wollen und dass Menschen Streit wollen. Und ich glaube das überhaupt nicht. Und das ist auch nicht meine Erfahrung auf meinen Lesereisen, auf meinen Veranstaltungsreisen, wo es ganz viel, also ich war jetzt gerade diese Woche auch in Ravensburg, und da ging es eigentlich nur darum, wie spricht man miteinander? Mhm. Was bedeutet das? Und das wollen Menschen. Also es war ein wunderschönes Gespräch mit diesen Menschen, die dort waren. Und wir haben darüber gesprochen. Ich habe unter anderem gesagt, wenn jemand zum Beispiel da ist und der sagt, was ganz Schlimmes, was sie irgendwie triggert oder was dich triggert, dann erstmal gucken, warum triggert mich das? Dann warte ich erstmal kurz und dann überlege ich, was ich will. Will ich in dieses Gespräch gehen? Und wenn ich das will, dann sollte ich auf Neugier umswitchen. Also wirklich neugierig sein. Okay, was bedeutet das? Ich kann nachfragen. Und dann kommt wirklich ein Gespräch zustande und das wollen die Leute. Und ich habe danach einen Nachricht von einer Zuschauerin, die da war oder aus dem Publikum. Und sie hat erzählt, sie und ihre Mutter haben ganz unterschiedliche politische Meinungen und sprechen deswegen nicht miteinander. Und sie meinte, auf dem Heimweg haben sie zum ersten Mal ein Gespräch geführt über Politik und haben auf Neugier umgeschaltet und dann konnten sie miteinander sprechen. Und natürlich wollen das Menschen. Menschen wollen sich ja austauschen, in Verbindung sein. Und diese Annahme, dass Leute, das macht natürlich die Algorithmen in den sozialen Medien aus, klar, dass Leute nur Drama wollen und Streit und Auseinandersetzung, das stimmt nicht. Ich glaube das einfach nicht. Mhm. Aber das ist so, ich glaube, das liegt drunter.
Okay, dann habe ich trotzdem noch eine Henne-Ei-Frage an der Stelle, weil ich gerade dachte, wenn man sich so eine Redaktion von einem Podcast oder von einer Fernseh-Talkshow anschaut, dann gibt es ja den Wunsch, eben nicht nur Leute zu besetzen, die alle das more or less dasselbe denken, sondern das auch tatsächlich kontrovers zu machen. Damit erfüllt sich das Show-Element und vielleicht denkt die Redaktion auch so ein bisschen, ja, dann gibt es auch ein bisschen Streit und so. Dann würdest du sagen, eigentlich wollen die Leute gar kein Drama. Wer erfüllt denn dann dieses Kriterium des Dramas, also wirklich die Besetzung der Talkshow oder auch die Menschen, die da dran teilhaben, weil die eben auch durch diese Art von Berichterstattung an manchen Stellen selber verlernt haben, so zu debattieren, wie du es dir wünschen würdest. Also weißt du, so, das ist ja so eine ganz komische Gemengelage. Man kann sich eine Redaktion vorstellen, die vieles abbilden will, daraus muss aber eben noch gar kein Drama werden. Aber Leute und auch vor allem Diskutanten auf verschiedenen Panels sind, glaube ich, auch eben nicht gewöhnt, dass sie da sind, um am Ende sogar dem Gegenüber beizupflichten oder so. Also wer muss denn da mehr lernen? Redaktionen, die Menschen an sich? Wo kann man das denn mal eine Grundlage betonieren, genau, dass sowas besser funktioniert?
Ich würde nicht sagen, das ist nur die Verantwortung der Redaktion. Mhm. Also natürlich will man unterschiedliche Ansichten. Das ist ja das Tolle an so einer Talkshow eigentlich, dass man unterschiedliche Ansichten bringt und die reden miteinander. Und das ist ja was sehr, sehr Fruchtbares sozusagen. Die politische Kultur ist bei uns einfach auch so. Also dass ich, für mich war eins der schlimmsten Sachen, das hat es für mich so konzentriert auf den Punkt gebracht, die Wahlplakate vom BSW, ich muss mal an BSE denken, oder das ist auch nur an manche Generation. auf jeden Fall vom BSW im Europawahlkampf. Und da war ja immer das Gesicht von Sarah Wagenknecht und dann waren wir zwei Wörter, Krieg oder Frieden, oder das, dies oder das. Und ich dachte, um Gottes Willen. Also das ist halt so dieses, es gibt richtig und falsch und gut und böse. Und so werden diese Debatten geführt. Und das ist unsere politische Kultur. Also Menschen werden auch irgendwie bei Bürgergelddebatten in faul und fleißig eingeteilt. Das ist total irre. Es ist wirklich nicht normal, dass wir so über uns sprechen, dass wir so über Menschen sprechen. Und dann ist aber vielleicht noch ganz kurz, natürlich auch, wer das hostet sozusagen, ist natürlich auch wichtig. Also ich finde zum Beispiel Louis Klamroth bei Hart aber fair, der macht es einfach richtig gut, weil er zuhört. Mhm. Er hört den Gästen zu. Und seit er da ist, hat sich das verändert, finde ich. Es gibt andere, und ich nenne keinen Namen, es gibt andere, die können nicht zuhören.
Jetzt verstehe ich natürlich auch, dass klar, ich auch und sehr viele irgendwie auch ein Teil immer wieder von genau diesem Problem sind, weil man dieses Recht haben im Gespräch natürlich auch oder überzeugen wollen ja immer mal wieder hat. Ich habe dran gedacht, dass du das Familienbeispiel hattest. Ne? Man hat halt gewisse Positionen, wo man denkt, nee, also da weiß ich, dass die andere Position halt nicht geht. So, und das will ich so. Und also das passiert einem ja vermutlich häufiger. Und das trägt man dann irgendwie vielleicht auch mit sich mit. So, ne? Also dass man ja auch unterhalten wird dann doch manchmal von diesem, also die Meinung in der Talkshow, die, also dann idealerweise überzeugen den jetzt die anderen. So, also ein bisschen was davon, würde ich jetzt sagen, bin ich auch nicht ganz, ganz sauber von.
Ja, genau, da müsste man fast nochmal genau in die Psychologie der Menschen reinschauen, weil natürlich, also und sich zu empören über diese vollkommen seltsame Meinung von jemand anderem oder so, gibt ja auch darüber für wirklich nochmal so einen eigenen Kulturstrang, der aber natürlich eigentlich bei so gesellschaftlichen Debatten gerne ausgeschaltet werden sollte von allen Beteiligten, zumindest wenn sie in der Öffentlichkeit stattfinden. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Wir reden ja in dem Fall über Debatten, die vor Publikum sind, die Menschen erreichen wollen und nicht, wenn man halt abends zu Hause sitzt und denkt, jetzt kotze ich mich kurz mal aus, weil jetzt kann ich gerade nicht alles mit einberechnen in die Weltlage. Wir fangen mal an mit unseren Debatten, oder? Das hat auch was damit zu tun, den Satz muss ich noch schnell sagen, dass eigentlich das Feuilleton oder die Kulturberichterstattung ja in Bezug auf Debatten auch nochmal anders funktioniert. Wenn es da gut läuft, dann sind eben diese Debatten eben nicht schwarz und weiß geprägt, sondern da erfreuen sich Menschen ja auch öfter mal am gemeinsamen Nachdenken, auch am sich empören natürlich, aber auch manche Debatten eben auch immer weiter und weiter und weiter zu spielen, obwohl man manchmal auch denkt, na, das ist jetzt aber schon alles gesagt, bringt jetzt gerade nichts, aber das ist ja dann wiederum auch nochmal eine andere, ja, Tradition des sich Austauschens im guten Feuilleton. Das ist auch was, was wir in Lakonisch eigentlich immer machen wollten, weswegen Leute wie ich Fragen stellen, die manchmal 10 Minuten lang sind, weil alle dabei sein dürfen, wie mein Gedanke entsteht.
Ja, und weil wir die Zeit haben.
Und weil wir die Zeit haben, genau. Also das Spiel ist, weil wir haben viel Interaktion versprochen, also ist jetzt nicht so, dass sich hier gleich alle aufstehen und müssen und rumlaufen müssen, aber wir haben so Ausschnitte, ne?
Ja, also wir haben einen, bei dem, finde ich, man ganz gut raten kann, ob man sich erinnert, ob ihr sie sich an diese Debatte erinnert, weil das eine war, wo schon sehr heiß drüber diskutiert worden ist. Ich
aber
muss ganz
Kultur.
Doll aufpassen, dass ich es jetzt nicht verrate.
Ja.
Genau, Bereich Kultur. Und es ging hoch her so. Und ja, beim Suchen, was es denn eigentlich so in den letzten 1-2 Jahren gegeben hat an Geschichten, ist uns dann das eingefallen.
Ich denke, dass die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber.
Das ist so kurz, das ist ja wirklich richtig schwierig, Julius.
Ja, ja, ich hatte es auch irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung.
Vielleicht machst du noch einen weiteren Hinweis dazu. Weiß es schon jemand? Hat jemand den erkannt? Das ist ja krass. Da ist schon jemand in der letzten
Jetzt
Reihe.
Jetzt ist natürlich blöd, vielleicht ist das aber auch die Hand, ich möchte nicht angesprochen werden. Das habe ich vorhin mit einem schlechten Zeichen natürlich belegt. Nee, nein, das war das.
Das lösen wir so, das dürfen wir, also da müsst ihr doch eigentlich einen Preis rausgeben, wenn das jetzt stimmt.
Also ich glaube, das ist der Mensch, der einer FAZ-Kritikerin einen Haufen ins Gesicht gehauen hat.
Jawohl. So, jetzt nochmal kurz, aber kennt jemand die Debatte? Sind Sie so à jour, was damals passiert ist? Wissen Sie das noch? Wissen Sie es ungefähr? Wer weiß es noch? Es muss keiner dann erzählen. Ich will nur so ein kurzes Stimmungsbild. Genau. Ja, es ist schon irgendwie, man kann sagen.
So ein paar erinnern sich halb. Ja.
Hast du das noch im Kopf?
Ich erinnere mich ja. Weil das Wort Scheiße vorkam, plötzlich in der Kultur.
Ja.
Ja, aber das hat er jetzt ja in dem Ton schön umschifft so. Und der Ton war natürlich deshalb auch gut zu nehmen, weil er einfach die ganze Zeit so drumherum redet und man deshalb eben, er verrät ja eigentlich nichts, deshalb wirklich Respekt, dass du das geraten hast. So, ne, ich würde solche Sachen nicht machen und das sind nicht die Mittel meiner Wahl und so, das ist ja eigentlich wirklich...
Choreograf Hannover war der Schauplatz sozusagen, Marco Göcke ist der Name und dieser Vorfall hat dazu geführt, also natürlich waren sich das Feuilleton, die Kultur, eigentlich die Menschheit an sich natürlich einig, dass das so nicht geht, aber es entspann sich dann eben eine Debatte darum, um das Wesen des Kritikers und das Verhältnis zum Künstler und das fand ich wirklich interessant, weil es gab zwar, also wir haben auch eine geführt in Lakonisch Elegant und dann habe ich hinterher gedacht, warum haben wir das eigentlich gemacht, 45 Minuten nochmal darüber geredet, wie sich das jetzt zugetragen hat und eigentlich nie, ob es okay war, natürlich nicht. Aber dass man einfach mal so große Grundsatzfragen stellen konnte, wie dieses Verhältnis Kritiker und Künstler eigentlich beschaffen ist.
Und das ist ja eine Frage, die man ja auch wirklich diskutieren könnte und die sicher auch wichtig ist, weil ja die Frage ist, was wollen Sie denn da lesen oder hören? Und deshalb ist die ja schon wichtig. Aber die da anzukoppeln ist, wenn man es mit so anderen Beispielen füllt, natürlich total skurril. Ja, also wenn man sich vorstellt, ne, ein Mensch irgendwie würde einen anderen Menschen verprügeln und dann suche ich das, was da der Grund war und rede dann über die Arbeit des einen, weil den anderen die stört. Das ist halt skurril ja eigentlich, wenn man es von diesem verlöst.
Ja, Gilda, weißt du noch, was du damals, also was du deine Erinnerung daran war?
Ich versuche mich gerade zu erinnern, weil ich glaube, ich hatte mich damit beschäftigt, emotional. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Müsste ich euren Podcast nochmal anhören.
Wir haben damals einen Podcast mit Tobi Müller und Samira El-Wazil, die das auch versucht haben, nochmal einzuordnen. Was uns aber an der Frage interessiert, wo zumindest erstmal Sie mitsprechen könnten, gerne wenn Sie Lust haben, solche ausgebreiteten Debatten, die man dann im Feuilleton über mehrere Tage lesen kann und die vor allem diese Kritikerfrage betreffen. Interessiert Sie sowas? Denken Sie bei sowas mit? Ist überhaupt der Kritiker, die Kritikerin für Sie eine Instanz, jetzt mal unabhängig von der menschlichen Komponente, dass wir uns wohl einig sind, dass kein Ballettmensch so reagieren dürfte, aber ist es für Sie ein Themenbereich, in dem Sie gerne auch mit, meine neuen Dudes-Freunde, gerne mit drüber nachdenkt und davon überhaupt hört? Hier hat sich schon jemand gemeldet.
Ja, und stoße ich mich daran, an den Debattenbegriff, der hier in diesem Zusammenhang verwendet wird. Debatte ist immer etwas für mich fokussiert, wo der Zuschauer gezielt fokussiert. Er hat so ein bisschen Vorwissen und so weiter, aber die beiden Kontrahenten, These, Antithese, klassische Philosophie sozusagen, wo man fokussiert und auch selber lernt, fokussiert zu sprechen, wenn man da Schwierigkeiten hat. Das ist für mich Debatte. Ja. Und da möchte ich ein Zitat bringen, nämlich von dem Filmemacher, Filmkunst und Kultur, Sergei Eisenstein, vor über 100 Jahren. Der hat das auf den Punkt gebracht: Es gibt keine Kunst und Kultur ohne Konflikt. Das heißt also, etwas quasi fokussieren. Und da habe ich jetzt eine Schwierigkeit, wie ist jetzt Debatte gemeint?
Also in dem Fall, wenn wir bei dem Fall bleiben, war ja die Debatte, die dann entstanden ist, im Prinzip die, sehr vereinfacht gesagt, ist die Kritik, ja, aber das war die Frage, die gestellt wurde, ist die Kritik selber daran schuld, weil sie eben seit Jahren nichts anderes zu tun hat, als Leute, die hart an ihrer Kunst arbeiten, runterzuschreiben. So. Jetzt mal, ohne das werten zu wollen, weil dann kommt ja noch diese Art, die Wahl der Mittel, wie er gesagt hat, kommt ja dann noch dazu. Aber das war im Prinzip diese Debatte, die dann daran geführt wurde. Und dann wurde über die Kritik eben sehr viel gesprochen. Also über Theaterkritiken und so weiter, Literaturkritiken wurde dann im Prinzip, dürfen die das? Dürfen die so hart kritisieren? Dürfen die einen Verriss einfach schreiben? Und das wurde dann allerdings sicher auch, da würden Sie dann sagen, ja, es ist keine Debatte vermutlich, das wurde dann natürlich auch manchmal in so Abzweigungen gemacht, wo es dann keine Debatte mehr gewesen ist, weil dann eigentlich gar nicht mehr über dieses dürfen Sie es oder dürfen Sie nicht gesprochen wurde, sondern im Prinzip auch, machen Sie dabei vielleicht ganz unschöne Dinge, gucken Sie Dinge gar nicht an und schreiben sie trotzdem runter, lesen Sie Sachen gar nicht und schreiben sie trotzdem runter. Und da ist man dann natürlich auch gar nicht mehr bei der Ursprungsfrage gewesen. Und so ein bisschen ist das, was Sie sagen, ja dann die Antwort, die Antwort auf diese Frage auch schon. Ne? Das ist an der Stelle dann vielleicht keine richtig saubere Debatte gewesen, sondern es war...
Das ist im Prinzip eine Metaebene und hat erstmal mit dem Ursprung, das ist quasi dann a priori gesetzt, wenn man umswitcht im Rahmen, hat er jetzt das Recht, so zu argumentieren oder nicht, das ist eine Metaebene.
Also das wollte ich eigentlich gerade sagen, dass ich eigentlich die Debatte dann interessant finde, grundsätzlich, wenn sie tiefer geht, also nicht Meta oder tiefer, kann man auch sagen, weil gerade bei solchen Kritiken ist ja, also wenn man könnte ja darüber sprechen, haben Kritiken überhaupt einen verallgemeinbaren Wert? Haben sie ja offensichtlich nicht, weil jede Kritik hat immer die Projektion von der Person, die sie schreibt. Das heißt, es ist keine objektive Aussage, das Stück ist so und so oder das Buch ist so und so. Ich hatte zum Beispiel den Fall eines Freundes, der hat jetzt ein Buch geschrieben und er hatte eine sehr schlechte Kritik in der SZ und dann habe ich geschaut, wer die geschrieben hat und ich kenne diese Person und ich weiß genau, wie viel Projektion sie in diese Kritik reingelegt hat und es hat mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. Die Kritik sagt viel mehr über die Person aus, die es geschrieben hat, als über das Buch. Und ich glaube, wenn man darüber spricht, wenn man sich klar wird, es geht um Emotionen, es geht um Projektionen, dann finde ich das eigentlich total sinnvoll, weil man dann nicht mehr darüber spricht, gibt es gute oder schlechte Kritiken, sondern es gibt halt Kritiken und die sind nur Ausdruck der Person, die kritisiert. Das heißt nicht, dass es unbedingt was über das Objekt, das kritisiert wird, sagt.
Ja, und das ist dann tatsächlich nochmal eins weitergedreht, die haben wir damals auch geführt. Also das ist dann, stimmt schon, da haben sie uns gut ertappt, dass wir diesen Debattenbegriff auch so ein bisschen schwammelig...
Versteht ihr ja auch seit 2018 nicht.
Ja, genau, du hast recht und ich habe irgendwann gesagt, ich mag es und weiß nicht, was es ist. Was ist das eigentlich für ein Podcast?
Naja, oder was heißt, ich verstehe nicht. Das ist für mich sowas eben nicht Griffiges, weil ich jetzt sozusagen keine Definitionsmuster für mich dafür hatte. Und... Ja, also ich meine, mir ist dann schon klar, was da irgendwie passiert, aber es hat für mich keinen Anfang, kein Ende, keinen Rahmen. Was gehört dazu, kann ich mir dann natürlich anlesen, ja, aber so, das war irgendwie so mein Problem damit immer und vielleicht dieses ein bisschen, Schwammige darin. Aber das ist dann ja das, was daran liegt, dass es vielleicht auch gar keine guten Debatten sind, weil eben man gar nicht zuhören will zum Teil, wie du gesagt hast, oder weil da nur Leute sind, die die anderen überzeugen wollen.
Aber ist denn, Entschuldigung, jetzt müssen wir richtig ganz am Anfang nochmal anfangen, aber ist denn eine Debatte nicht einfach reden über eine Frage, einen Tatbestand, ein Ereignis aus verschiedenen Perspektiven und sich darüber auch auseinandersetzen? Ist das nicht das, was das Wesen von Debatten ist? Also ist so perspektivisch, multiperspektivisches Sprechen über...
Sind aber ja, das sind die meisten ja nicht.
Ja, nee, genau.
Also wir haben, unsere Debatten sind ja alle immer die gleichen Narrative.
Richtig.
Wir haben wirklich keine multiperspektivischen Debatten in Deutschland.
Das stimmt. Aber im besten Fall wäre das mit, also so würde man sich die Debatte wünschen, dass damit man sagen kann, das ist eine Debatte und hinterher gehen wir auch raus mit neuen Erkenntnissen oder nach dem Zuhören mit etwas, was irgendwie zu der Debatte und dem eigenen Gedanken dazu hinzugefügt werden konnte durch den Austausch. Das ist das, was ich gerne mag und was, genau wie Gilda sagt, eigentlich echt schwer zu erreichen ist.
Vielleicht noch ein Punkt, ja. Gerade, wo ich dir so zuhöre, wenn ich darf.
Ja.
Für mich ist, glaube ich, das Beste, eine Debatte ist für mich dann eine Debatte, das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn Menschen sich dann selber davon ausgehend überlegen, was sie fühlen, was sie denken. Bei uns ist, glaube ich, ganz oft so, dass manipuliert wird. Mhm. Also dass halt gesagt wird, es wird sofort gewertet, es wird sofort, das ist gut, das ist schlecht. Aber ich glaube, eine gute Debatte ist ja, wenn du Inspiration draus nimmst. Wenn du, okay, interessant. Und dann kannst du selber belegen, was denke ich denn eigentlich darüber und warum sehe ich das so oder sich selbst in Frage stellen. Das ist also, deswegen gucke ich übrigens keine Talkshows. Weil das passiert da ganz selten, dass ich dann denke, da muss ich jetzt mal nachdenken oder da habe ich irgendwie was Falsches oder was gedacht, was vielleicht gar nicht so wahr ist oder so. Und das habe ich ganz selten.
Dann wäre das auch sozusagen das einzig gute oder gültige Ziel von Debatten, dass man das Publikum und sich in so einen Denkprozess bringt und daraus, schreckliche Formulierung, was für sich mitnimmt. Aber ja, dass man daraus irgendetwas lernt, einen Schritt weiterkommt oder auch mal nicht. Ja, man kann ja vielleicht auch mal nach Hause gehen und hat dann kein Ergebnis, aber dass man gemeinsam diesen Denkprozess hat, weil häufig wir dann noch relativ zielorientiert sind. Ne? Wir denken, wir wollen jetzt dann ja wissen danach, wer hat recht. Wir wollen, also ne, das ist ja schon das, was immer mitschwingt. Bei jeder Nachwahlrunde ja auch, klar sind das keine Kulturdebatten so, aber da schwingt ja auch dieses mit, ne, wer interpretiert das Ergebnis jetzt am richtigsten? So.
Und das existiert halt nicht. Es gibt kein Recht. Niemand hat Recht. Das existiert nicht.
Aber dann, ich mache jetzt mal den Bogen trotzdem kurz zu dieser Kritikergeschichte, weil dann finde ich, ist es nämlich doch ein gutes Beispiel, weil zwar ist die Ausgangslage klar, da gibt es keine Debatte darum, über richtig, da gibt es ausnahmsweise, glaube ich, klares richtig und falsch oder wie das Verhalten zu bewerten ist. Aber in dem Debattenmehrwert passierte schon noch einiges, weil eben diese Kritikerfrage gestellt wurde und übrigens ja auch dann nochmal eins weiter gedreht, die Frage, was überhaupt die Kritikerfunktion ist. Also natürlich ist sie genauso, wie du sagst, gespickt mit Subjektivität und eigenen Gedanken. Man kennt dann auch die Kritiker und man weiß auch, wem vertraut man, wem nicht. Gleichzeitig aber hat sich ja inzwischen auch ein neuer Kritikerstamm quasi in der Gesellschaft aufgebaut, nämlich die Leute selber, die selber von Amazon bis sonst wohin kommentieren können, was sie empfehlen, die Sterne vergeben können, die einfach überhaupt auch für Kulturprodukte sozusagen nicht unbedingt mehr den Kritiker im Feuilleton brauchen. Aber das haben wir nämlich auch schon oft debattiert in unserem Podcast. Trotzdem aber hat der immer noch eine Wichtigkeit, die auch nicht so richtig nachhaltig angewackelt werden kann. Jedenfalls, ich weiß nicht, in bestimmten Kreisen würde man sagen oder bei den Leuten, die gerne sich ja nochmal ausführlicher mit Büchern, Filmen und so weiter beschäftigen. Das finde ich immer noch interessant, weil es geht die Kritikeridee oder dass es so eine Instanz gibt in der Kulturberichterstattung, die sagt, was gut und was schlecht ist. Könnte, ist ein bisschen überholt, aber besteht weiter. Also Leute möchten auch gerne, und das würde ich vielleicht kurz noch ans Publikum geben, ob ihnen das auch so geht, wenn sie ein Buch kaufen oder wenn sie was anschauen, haben sie Kritiker und Kritikerinnen, denen sie vertrauen und bei denen sie denken, wenn da ein gutes Urteil gefällt ist, dann vertraue ich dem? Oder sind sie mittlerweile, suchen sie ihre Beurteilung auch nochmal ganz woanders? Also im Freundeskreis natürlich, aber auch sonst wo im Internet, auf irgendwelchen Plattformen. Woher wissen sie, was gut oder was schlecht ist, bevor sie es selber gesehen haben?
Geht ja gar nicht. In dem Moment, wo ich mich von vornherein für etwas entscheide, weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das heißt, egal ob ich zu einer Debatte was sage, muss ich mich erstmal reinbegeben. Wenn ich etwas schlecht finde, muss ich erstmal dorthin gehen. Und das ist meine Devise. Mhm. Also, und das, was Sie sagten zum Beispiel, das stimmt, dass dass es immer subjektiv ist. Also ich habe das in der Kunst auch erlebt. Ich war selbst auf war in der Musikbranche tätig und ich wusste auch, dass Kritiker aus Printpresse nicht in dem Konzert waren. Ja, zum Beispiel. Ich habe auf Jazz-Festivals Reporter getroffen, die haben gesagt, ach, sie haben anscheinend Ahnung, sagen Sie mir mal was, ich bin heute Vertretung. Ja, und also das ist aber jetzt nicht die Regel, aber das sagt einfach auch so viel aus. Ja, und wir sind selbst für unsere Entscheidung verantwortlich und ich muss das umfassend, muss ich mich orientieren. Und dann kann ich auch mal sagen, okay, das war jetzt nichts, aber ich entscheide und nicht andere.
Ich glaube, ich finde das total wichtig, weil ich habe da für mich immer einen Satz, weil ich früher immer so sehr war, was sagen denn andere zu dem, was ich gerade denke oder mache oder fühle. Und dann hat mir jemand einen Satz gesagt, it's just an opinion, it's nur eine Meinung. Ich so, oh, hey, wow, krass. Also es ist genau das, ja. Weil warum soll die Meinung plötzlich besser sein als irgendeine andere? Ja.
Das ist ein super Satz, ja, auf jeden Fall. Und es wäre super, wenn du oder sie noch die Nummer da lässt, falls ein Jazzkonzert ist und ein Kollege von uns gerade oder Kollege nicht kann, dass wir dann anrufen können und nochmal nachfragen. Ich muss jetzt leider total den Spielverderber-Job machen.
Lisa.
Ja, wir sind so weit fortgeschritten, dass ich sogar sagen würde, ich sage das jetzt auch, weil diejenigen von euch, die uns hören, natürlich wissen müsst, warum wir so auf die Tube drücken, weil ein Teil der Menschen hier vielleicht noch ein bisschen vom Funkhausfest erleben möchte und nicht bis mitten in die Nacht nur den Podcast. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen ans Programm halten und von unseren zwei Debatten können wir nur noch eine machen. Und ich finde, dann verraten wir nicht, was dazwischen stand. Wir sollten gut enden.
Okay, aber okay, du entscheidest es.
Okay.
Du bist jetzt der Entscheider.
Dann überspringen wir auf jeden Fall einen Ton, muss ich den lieben Kolleginnen und Kollegen an der Technik nochmal sagen. Wir überspringen einen Ton und gehen damit zu einem Thema, da geht es jetzt auch gar nicht, da gibt es keine große Raterei, sonst versteht man es nicht. Es geht aber um das Riesenthema, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, vielleicht auch Debatten führen, nämlich künstliche Intelligenz und die Frage, was macht das eigentlich mit Gildas Job, mit unserem Job, was macht das mit ihrer Arbeit unter Umständen, was macht es mit Kunst und Kultur, was macht es kaputt? Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und hören in Sachen Musik zumindest schon mal eine Meinung. Genau.
Was ich an Musik so spannend finde, ist, dass es einerseits bestimmten Prinzipien folgt, so ein bisschen wie Sprache, also da gibt es starke Parallelen, aber man ist nicht so in Versuchung zu denken, es gibt richtig und falsch in der Musik. Weil es so offensichtlich ist, dass es das nicht gibt. Man kann es immer ein bisschen anders machen. Es gibt immer eine irgendwie andere Variante und trotzdem kann was mehr oder weniger stimmig sein. Und das ist aus meiner Sicht genau der Bereich, der wirklich, wirklich schwierig ist und wo wir ganz weit von entfernt sind, echten Fortschritt zu machen. Und wenn dann es um menschliche Emotionen geht, dann brauche ich auf einmal eigentlich ein Modell vom menschlichen Geist. Wie empfindet jemand was, muss damit arbeiten und dann wird es wundervoll komplex und bis dato nicht erreicht.
Grüße gehen also raus an Nick Cave zum Beispiel. Und der muss sich jetzt nicht sofort Sorgen machen. Genau.
Nee, kann sich entspannen. Das ist alles okay. Kann weitermachen, was er gemacht hat. Er hat noch ein bisschen Zeit.
Robert Leek, ein Mensch, der an Universitäten mit Software und vor allem mit KI sich beschäftigt. Und ja, als ihr davon noch nicht allzu langer Zeit mit ihm gesprochen habt, hört man schon, ist er in Sachen Musik irgendwie noch auf so einem Punkt, wo man jetzt schon denkt, so eieiei, das hat dich auch schon 3 Runden überholt. Hast du Angst, hast du Sorge, dass das irgendwie deine Arbeit, deine Beiträge zu Debatten irgendwie und deine Texte, dass das irgendwie beeinträchtigt, betroffen ist von KI?
Also ich arbeite sehr hart daran, nicht Angst vor Dingen zu haben, die ich nicht kontrollieren kann. Von daher nein. Es kommt, was kommt. Und ich glaube nicht, dass ich ersetzt werden kann. Just kidding. Aber ich glaube, dass ich habe, also Angst habe ich überhaupt nicht davor. Also ich nutze KI für Dinge, die mir dann dabei helfen, was ich gut finde. Und letztendlich glaube ich, dass es ganz normal ist, dass vor dem nächsten technischen Sprung, dass man denkt, um Gottes Willen, was passiert. Und es ändern sich sicher Dinge, aber ich glaube, bestimmte Dinge werden immer gleich bleiben.
Die Frage ist ja auch, ob man genau in diesem, vor allem im Kulturbereich, also welches Gefühl da denn zum Thema KI vorherrscht. Also man kann natürlich, man kann über Bilder oder durch künstliche Intelligenz erzeugte Bilder sprechen und man kann über die Frage sprechen, erkennen wir dann eigentlich noch, was wir da eigentlich sehen? Dann sind wir aber schon fast wieder auf dieser Fake-News-Spur. Wenn man aber nur auf die Kultur guckt, was es sozusagen Kreatives mit beeinflussen kann.
Bei dem Werkzeug ist es ja irgendwie auch ganz schön zu gucken, brauchen wir das überhaupt, oder? Also wollen wir das überhaupt? Also wir reden jetzt und debattieren schon drüber, aber in dem Fall des Generativen, also Bilder, wozu brauchen wir es eigentlich? Hat eine Freundin mich gestern gefragt, warum machen wir das eigentlich? Also das macht eine Weile vielleicht Spaß mit der Musik, aber wir brauchen es doch nicht. Wir haben doch Künstlerinnen und Künstler und Kultur. Warum soll das eigentlich eine Maschine machen? Also das hilft ja auch nicht. An anderen Stellen vielleicht, aber da...
Aber die Warum-Frage ist natürlich die allen Fortschritt sofort beendende Frage, oder? Also so
ja, wobei in dem Fall ist ja die Frage, ne, ist es eigentlich Fortschritt, wenn ein Bild von einer Maschine erzeugt wird? Also jetzt ein künstlerisch gedachtes Bild, also oder ein Musikstück. Bringt uns das Fortschritt so? Fortschritt heißt ja doch irgendwie, es macht was besser, es hilft uns, es gegen was auch immer. Krankheit, Langeweile, schlechte Debatten, aber... Ja gut, vielleicht hilft es gegen Langeweile. Okay, ich nehme es zurück.
Ja, aber vielleicht gibt es ja auch andere Erweiterungen statt eben nur also Fortschritt muss ja vielleicht nicht nur heißen, es macht was besser. Oder das ist doch noch eine gute kannst du das noch schnell beantworten? Muss Fortschritt etwas besser machen? Oder ist vielleicht auch Fortschritt manchmal gut, um Dinge zu erweitern oder neu zu erzählen? Ich weiß, dass es so ein bisschen rumpelig geschildert war, aber dass diese ganze Idee, dass es noch andere Räume, dass es noch andere Möglichkeiten, andere Erlebnisse geben kann. Und den Teil finde ich an dieser Entwicklung eher, das macht nichts besser oder braucht man eigentlich nicht. Aber dass da noch was passieren kann, das finde ich eher aufregend als beängstigend. Auf dieser künstlerischen Ebene zumindest, die ich mir so vorstellen kann. Oder muss man immer dann was verbessern, was da ist?
Also ich habe mich das gefragt, während du gesprochen hast, kann man ja gar nicht sagen, weil alles, was Fortschritt ist, kann sowohl Dinge zerstören als auch Dinge aufbauen.
Genau.
Deswegen, nee. Also Atomkraft hier und da und also nur oder alles Mögliche, nukleare Medizin und so weiter. Also kann man nicht sagen.
Wie sind wir da gelandet am Ende dieses Podcasts?
Ich weiß auch nicht. Es ist auch tatsächlich.
Wolltet ihr nicht gut enden?
Ja, ich weiß auch nicht genau. Wir sind jetzt nicht richtig gut
geendet. Falsch abgebogen.
Wir hatten halt noch irgendwie die Zeit und diese Live-Situation nochmal anders, als wir dachten, weil wir haben natürlich noch auch ganz brandaktuelle Debattenvorschläge gehabt. Was kann Kultur oder Kunst gegen den Rechtsruck? Wir haben überlegt, wie die Stimmung nach dem 7. Oktober in der Kulturszene ist. Und wir haben eine riesige Debattenliste, aber da können wir jetzt einfach sagen: Denken Sie mal über alles auf jeden Fall nach, debattieren Sie gut und hören Sie lakonisch elegant und natürlich alle anderen Angebote vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, weil sich natürlich all diese Fragen auch immer wieder finden. Und ob Debatten, das werden wir leider nicht auflösen, wirklich, oder ob wir Debatten identifiziert haben hätten können, bei denen man sagt, die ist richtig gut ausgegangen und die hat was nachhaltig verändert versus die läuft seit Jahren und da passiert nichts.
Das wäre eine gute Frage.
Ja, ne? Habe ich auch gerade. Das ist Mist. Das war nur blöde Fragen.
Stehen alle noch auf Minuten. Seite 2, 3, 4 und
ja,
so.
Ja, genau. Echt eine geile Frage. Nie drüber nachher. Finde ich sehr gut.
Ja. Gut, machen wir eine Fortsetzung.
Lakonisch elegant. Wir mögen ja Debatten, haben wir ja gesagt. Wir bedanken uns aber sehr, dass Sie so brav zugehört haben und sich auch beteiligt haben. Das ist für uns ja auch immer neu, dass da jemand ist auf einmal und wir nicht mehr alleine im Studio sitzen.
Ja, aber wie schön und auch sogar Dinge sagt.
So. Das ist total toll. Das können wir auch öfter mal machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.